So, jetzt haben wir einen kleinen Themenschwenk und es geht jetzt um ein ganz wichtiges Thema, um die Thematik, wenn Therapeutinnen die Hoffnung verlieren, und haben einen Experten, Herr Magister Stefan Geierhofer, zu uns eingeladen. Er kommt aus dem Institut für systemische Therapie, und ich habe gelernt, das ist in Wien lokalisiert, ja. Und ja, wir wünschen Ihnen jetzt viel Erfolg für Ihren Vortrag. Und Sie sind ja Nachmittag auch noch eingebunden in einen Workshop, werden einen Workshop bestreiten. Wir sind sehr gespannt. Bitte sehr.
Danke. Sonst sagen Sie immer systematisch, gell? Systemisch. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe jetzt ein paar Flashbacks gehabt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen so gegangen ist mit dem Florian und mit dem Christopher. Ich bin ja kein Psycho-Onkologe, um Sie gleich zu enttäuschen. Also ich habe von Ihrem Fachgebiet eigentlich keine Ahnung. Ich kenne die Onkologie nur als Patient. Und da ist mir unter anderem auch dieser Humor untergekommen. Wobei meine damaligen Erfahrungen, vielleicht ist das auch was sehr Wien-spezifisches gewesen, der Humor, den wir damals gehabt haben auf der Station, war schon sehr kontextabhängig. Also das war schon ein eigener Humor, was, glaube ich, auch damit zu tun hat, Christopher und der Florian haben es genannt, dass man damit auch Tabus bricht. Und das, was ich erlebt habe, war schon einiges an Tabubrüchen auf damals im Zimmer und draußen auch im Frühstücksraum, über was wir gelacht haben, einschließlich Tod und unsere Erkrankungen. Das hat am Nachmittag dann mit den Angehörigen nicht mehr passt zum Teil. Also das ist so ein kleiner Tipp. Humor ist was Kontextabhängiges. Ich habe damals sehr bewundert, dass das Pflegepersonal und die Mediziner auch so arg drauf waren wie wir. Kann das gut verstehen und es hat passt. Wo ich gemerkt habe, dass es dann nicht passt, ist dann manchmal, wenn die Angehörigen kommen. Also die haben das zum Teil sehr verstört reagiert. Aber wenn du nebeneinander kotzt und wenn du die anscheißt, wissen Sie, wie ich meine? Also viel Tabus hat es bei uns dann nicht mehr gegeben. Nur, das haben ja nicht alle mitgekriegt, die dann auch auf Besuch gekommen sind. Also Kontextabhängigkeit von Humor ist was glaube ich, schon auch noch interessant ist. Ich darf Sie jetzt einladen, sich mit Ihnen selber zu beschäftigen. Wir haben heute schon über Würde und den Verlust von Würde gesprochen. Ich möchte jetzt was anschließen, was da in dieselbe Richtung geht, Hoffnung. Wie ist es dazu gekommen, dass ich mich mit Hoffnung beschäftigt habe? Das ist mir passiert. Wir haben am Institut anlässlich unseres 25-jährigen Jubiläums am Kongress dem Thema Hoffnung in der Psychotherapie gewidmet. Und Hoffnung ist einer der vier wichtigen Wirkfaktoren für Psychotherapie. Ja, neben dem Leben, das Leben ist therapeutisch, 40% der Wirkfaktoren erfolgreicher Therapien haben mit unserer Arbeit überhaupt nichts zu tun. Psychotherapie, ja. Ist ein bisschen beleidigend, aber es ist so. 30% sagt man Beziehung, die therapeutische Beziehung. Auf das haben wir uns nicht konzentriert, da haben die Personenzentrierten und der Carl Rogers schon genug Arbeit geleistet. Wir haben uns dann mit diesen 15% Hoffnung, positive Veränderungserwartung, in der Medizin auch bekannt als Placebo-Effekt. Das hat uns dann beschäftigt. Wie können wir therapeutisch Hoffnung initiieren, wenn keine da ist? Reinitiieren, wenn es einmal da war und dann weg war? Denken Sie an Rückfälle in der Psychotherapie zum Beispiel. Wie können wir sie verstärken, wenn sie in Ansätzen vorhanden ist? Und Hoffnung hat eine wichtige Kehrseite, die kennen Sie ja. Was ist die Kehrseite von Hoffnung? Die Enttäuschung. Ja. Und wie schnell das hin und her gehen kann, brauche ich Ihnen als Psycho-Onkologin dann nicht sagen. Ja. Das ist in der Psycho-Onkologie ein Thema, viel mehr noch als in anderen Bereichen, dieser Hin- und Her-Schwenk. Da passiert was, die Behandlung greift, Hoffnung. Dann passiert was anderes, die Hoffnung schwindet, Enttäuschung. Ja, und das betrifft nicht nur die Patientinnen, sondern das betrifft auch uns als Helfende, ganz egal, Pflege oder medizinisch oder therapeutisch. Auch wir pendeln so zwischen Hoffnung, aber dann auch wieder zwischen Enttäuschungen, die passieren in unserer Arbeit. Sie müssen das jetzt umsetzen auf die Psychoonkologie, weil, wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus, ich bin da nicht wirklich tätig. Was ist passiert? Ich war zu dem Zeitpunkt, wo wir uns begonnen haben, mit Hoffnung zu beschäftigen, war ich schon ein Experte in Österreich für Burnout. Und ich habe mich damals schon viel interessiert für Burnout im Gesundheitsbereich. Und dann hat, so wie wir über Hoffnung geredet haben im Institut, hat so klick, 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 klack, klack, klack gemacht. Und auf einmal waren Klienten vor mir, die ihre Hoffnung verloren haben. Und jetzt rede ich nicht von ihren Patienten, jetzt rede ich von Ärztinnen. Jetzt rede ich von Sozialarbeiterinnen, jetzt rede ich von Psychotherapeutinnen. Die waren bei mir mit der Diagnose Burnout. Und einer der Faktoren, der mir damals in dieser Arbeit aufgefallen ist, war, die haben zum Teil die Hoffnung verloren. Und ich rede jetzt von einer Ärztin, die zu mir gesagt hat, Herr Geierhofer, ich kann das niemand anderen sagen außer Ihnen, aber ich kann keine kranken Menschen mehr sehen. Und außerdem bin ich mir nicht sicher, ob ich zur Heilung der Patienten auf meiner Station überhaupt noch etwas beitrage. Das ist gemeint mit Verlust der Hoffnung. Dann habe ich eine Studie gelesen. Die Julia Hickler hat im Auftrag vom ÖBVB eine Studie gemacht, Psychotherapeutinnen und Burnout. Und da ist unter anderem ein Ergebnis, das mich sehr erschüttert hat, war, Psychotherapeutinnen, die vom Burnout betroffen sind, glauben selber nicht mehr an Veränderung. Aber jetzt müssen Sie sich jetzt kurz überlegen, was das heißt. Lassen Sie sich das kurz auf der Zunge zergehen. Psychotherapeutinnen, die vom Burnout betroffen sind, glauben selbst nicht mehr an Veränderung. Was heißt das für die Klienten? Was heißt das für die Patienten? Wenn die Therapeutin selbst nicht mehr an Veränderung glaubt, welche Fragen wird die nicht mehr stellen? Alle Fragen, die in Richtung Veränderung gehen. Zielorientierte, veränderungsorientierte Fragen. Sie glaubt selber nicht mehr daran, dass Veränderung möglich ist. Und ich habe das bei mir in der Praxis erlebt, Kolleginnen und Kollegen von mir, die nicht mehr geglaubt haben, dass sie mit dem, was sie tagtäglich machen, noch zu Veränderungen beitragen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das gibt's ja nicht, was passiert da? Und dann ist mir unter anderem auch aufgefallen, dass das zum Teil nicht irgendwelche Kolleginnen waren, die ins Burnout gerutscht sind und dorthin gekommen sind, sondern dass das zum Teil sehr engagierte Menschen, die mit hohen Idealen, mit hohem Engagement im Job tätig waren und dann auf einmal dieses Engagement verloren haben. Schritt für Schritt oder manchmal auch ganz plötzlich, weil irgendwas passiert ist in ihrem Leben, was dazugekommen ist an Belastungsfaktoren. Jetzt habe ich mir überlegt, wie kann man das zusammenbringen? Den Verlust von positiver Veränderungserwartung, von Hoffnung und dieser Verlust des Engagements hängt irgendwie zusammen. Macht Sinn. Ich habe mir es dann angeschaut in der Literatur. Gibt es dazu einiges an Arbeiten. Wir unterscheiden nämlich eine positive Kehrseite vom Burnout, die kennen Sie auch. Wir nennen es bei uns, also bei uns in der Arbeitspsychologie nennt man es Jobengagement. Jobengagement kennen Sie? Gott sei Dank. Jobengagement ist das, was wir von uns gern hätten, was aber auch unsere Patienten von uns erwarten, was unsere Vorgesetzten von uns erwarten, aber wir wollen es für uns selber auch. Wir wollen engagiert arbeiten in unserem Job. Und das nicht nur 2 Jahre, sondern 5, 10, 20 oder vielleicht sogar 30 Jahre. Im Gesundheitsbereich 30 Jahre engagiert zu arbeiten, ist nicht so einfach, oder? Nein, gell? Da braucht es ein bisschen was, damit das überhaupt möglich ist. Und zwar nicht nur in uns als Person, sondern auch im Umfeld, in dem wir tätig sind. Wir schauen uns das an, weil wir wissen heute, dass die wichtigeren Ursachenfaktoren für Burnout, also für den Verlust des Engagements, nicht in der Person liegen, sondern im Job, also im Umfeld, in dem es stattfindet. Das Gemeine ist, wir wissen sogar, welche Faktoren es sind, die Menschen ausbrennen. Das für mich immer noch Faszinierende ist, wenn ich in Firmen komme, unter anderem auch in Spitälern, gibt es oft so Burnout-Präventionsprogramme. Gibt es, ja. Na? Hochengagierte HR, heißt das dann, Human Resource Mitarbeiterinnen, entwickeln dort, und da gibt es ganz tolle Sachen. Gibt es bei Ihnen was? Schon? Was gibt es Neues? Wir machen es interaktiv, schnell, was gibt es? Supervision. Ganz wichtig. Was gibt es noch, um Burnout zu verhindern? Im Pflegebereich? Ja, dass man die Leute im Team unterstützt. Team-Coaching zum Beispiel gibt es auch. Supervision. Manchmal gibt es, wenn der kommt, macht eine Yoga-Gruppe. Entspannungstrainings. Ne? Im KAF haben sogar ein Seminar. Work-Life-Balance. Begriff habe ich nie verstanden. Ja, weil er impliziert, dass die Arbeit nicht zum Leben gehört. Haben Sie einmal probiert, eine Balance zwischen dem Leben und der Arbeit? Ich kriege es nicht hin. Ja, für mich gehört die Arbeit einfach zum Leben dazu. Ich kann das nicht ausbalancieren. In manchen Firmen gibt es am Eingang unten ein Apfelkörberl mit frischen steirischen Äpfeln. Das ist total super, sind total gesund. Kann ich empfehlen. Und unlängst war ich in einer Firma, da haben sie gesagt, Herr Geierhofer, wir haben jetzt sogar im Lift die Musik geändert. Und die waren stolz drauf. Die Mitarbeiter haben gesagt, ja, die ist ein bisschen besser als vorher, aber es ist nicht das, was ich brauche. Weil Burnout nicht mit der Musik im Lift zu tun hat, naja, kann schon auch. Also es, mir fallen jetzt schon ein paar Lieder ein, die vielleicht, aber wurscht. Ja. Und auch nicht mit dem Apfelkörberl. Natürlich ist Entspannung wichtig, aber das, was die Leute eigentlich brauchen, ist ganz was anderes. In der Diskussion nach Gottschlichs Vortrag sind ein paar von diesen Punkten gefallen. Schauen wir es uns kurz an, und das führt uns auch zum Verlust der Hoffnung. Burnout charakterisiert sich auf der einen Seite emotionale Erschöpfung. Das ist so das, an was man als erstes denkt. Keine Energie mehr zu haben für die Herausforderungen im Job. Keine Energie mehr, aber auch für die Herausforderungen zu Hause. Diejenigen von Ihnen, die verheiratet sind und Kinder haben, wissen, von was ich gerade rede. Herausforderungen zu Hause. Ja? Eigentlich reicht es, wenn du verheiratet bist. Gell? Das mit den Kindern ist Zugabe. Keine Energie mehr für diese Herausforderungen hast. Du hast Dienstbesprechung. Es werden alle zusammengerufen und der Oberarzt sagt, okay, Leinl, es gibt ein Problem und du denkst dann nicht noch eins. Ich will es gar nicht hören. Am besten ist, du erzählst das uns gar nicht. Ich kann nicht mehr. Ja, wir haben eh nur Probleme, jetzt nicht noch eins. Ich will nicht mehr. Ja. Oder du kommst heim, dein Mann, deine Frau empfangen dich mit den freundlichen Worten. Gut, dass du da bist. Es gibt schon wieder Probleme mit dem Buben in der Schule. Der Direktor hat schon wieder angerufen. Kennt das wer? Ja. Und du denkst dann nicht noch zu Hause auch. Ich habe nur Schwierigkeiten auf der Klinik. Ich will es gar nicht mehr hören. Ich kann nicht mehr. Erschöpfung heißt, ich habe keine Energie, mich auch damit noch auseinanderzusetzen. Im schlimmsten Fall hast du emotionale Erschöpfung, dass ich nicht einmal mehr die Kraft habe, aufzustehen. Die Klientin von mir, Pflegerin in einem großen Wiener Spital, ist eines Tages einfach nicht mehr ohne fremde Hilfe aufgekommen. Aber die hat in dem Zeitpunkt schon gewusst und sie hat mir es dann gleich erzählt. Herr Geierhofer, ich habe sofort gewusst, es ist nicht körperlich, es ist der Druck, es ist die psychische Belastung, die mir zu viel ist. Das Gegenteil davon ist Energie, hast Energie für die Herausforderung im Job, aber auch für die zu Hause. Das ist dieselbe Situation wie vorhin. Oberärztin kommt einer, Leidl, es gibt ein Problem und du denkst, okay, das ist nicht leibend, wir haben schon genug, aber huchen wir es uns an, schauen wir, um was geht, schauen wir, wie wir das in den Griff machen. Ich habe noch die Energie, mich auch damit auseinanderzusetzen. Oder? Selbe Situation zu Hause, pur Direktor Schule, Sie erinnern sich? Und du denkst, okay, gibt es mir 10 Minuten, dass ich runterkomme, dann huche ich mir an, was schon wieder mit ihm passiert ist, dann nehme ich mir den jungen Mann zur Brust. Das ist nicht so, dass ich mich freue, aber ich habe nur die Energie, mich auch damit auseinanderzusetzen. Energie heißt auch, dass man aufsteht in der Früh und man freut sich auf die Arbeit. Nicht jeden Tag. Nein, ist ein wichtiger Punkt. Wenn Ihnen das täglich passiert, rufen Sie mich bitte sofort an. Das ist ein Notfall, ja? Das hat auch eine Diagnose. Gehört eher medikamentös behandelt. Also nicht jeden Tag, aber regelmäßig, wo man aufsteht in der Früh und man freut sich auf die Arbeit. Ich hoffe, Sie wissen, wovon ich spreche. Nicht jeden Tag, aber regelmäßig. Der erste Faktor übrigens, der korreliert mit Arbeitsbelastung. Das ist für uns in der Forschung recht interessant gewesen. Der korreliert mit dem Stress. Je mehr Stress, je mehr Arbeitsbelastung, desto Erschöpfung. Die anderen Faktoren vom Burnout korrelieren mit der Arbeitsbelastung gar nicht, aber gar nicht. Der zweite Faktor, und der ist für uns interessant, heißt Zynismus und Depersonalisation und beschreibt auf der Burnout-Seite eine negative Einstellung Menschen gegenüber, mit denen wir am Arbeitsplatz zu tun haben. Und das sind unsere Patienten und Kolleginnen. Dass man die nur mehr als Belastung erlebt oder als Belästigung. Spitalsozialarbeiterin hat in einer zweiten Stunde, glaube ich, zu mir gesagt, Herr Geierhofer, wenn die Tür aufgeht und es kommt wieder wie einer, der was will von mir, dann kriege ich solche Kabeln. Sind ja nicht nur Kolleginnen aus Wien da. Kabeln? Ja, okay. Nein, ich war jetzt in Graz, habe ich auch gesagt, da kriege ich solche Kabeln, die haben alle so. Was kriegen Sie in Graz, in der Steiermark? Ein Kropf, ja. Ah, die kriegen, wenn sie aggressiv sind, kriegen sie keine Kabeln, so wie wir in Wien. Wobei ich finde Kabeln eine sehr schöne Beschreibung. Ja, wenn da so in der Steiermark kriegen sie ein hohes oder ein Kropf. Da gibt es Kulturunterschiede. Zynismus, Depersonalisation beschreibt eine negative Einstellung den Menschen gegenüber, mit denen wir es am Arbeitsplatz zu tun haben. So wie die Ärztin, die gesagt hat, ich kann eigentlich keine kranken Menschen mehr sehen. Nur die hat in einem Spital gearbeitet. Brauche ich nicht erklären. Interessant war auch, ist jetzt weg aus dem Gesundheitsbereich, eine Lehrerin hat das auch schön beschrieben, diesen Punkt, die hat gesagt, wenn ich am Sonntag zum Mittag nach dem Essen nur daran denke, dass ich am Montag in der Früh wieder diesen Gefrasten gegenüberstehe, die mir das Leben schwer machen wollen, dann kriege ich Angstzustände, bis hin zu Panikattacken. Ja, aber wenn man Schülerinnen nicht mehr als Gefraste erlebt, die einem das Leben schwer machen wollen, dann verändert sich etwas in der Qualität der Serviceleistung. Und so ist es auch bei uns. Wenn ich nicht mehr daran glaube, erinnern Sie sich an unseren Morgenbeitrag über Würde? Wenn das um sich greift, dann geht die Würde verloren. Depersonalisation beschreibt eine Extremausprägung von Zynismus. Da ist gemeint, dass man Menschen gar nicht mehr als Menschen wahrnimmt, sondern als Diagnose, als Katalognummer in der Schule, als Sozialversicherungsnummer auf einem Amt zum Beispiel. Der Hodenkrebs im Dreierzimmer hat schon wieder geleitet. Und ich habe diesen Satz nicht im Schwesternzimmer, sondern quer, also am Gang, ja, quer über den Gang vor dem Patienten gehört. Das ist gemeint mit Zynismus und Depersonalisation. Es ist mir wurscht, wie die heißen, es reicht, wenn ich weiß, welche Medikamente die kriegen. Und ich sage jetzt nicht, dass ein bisschen Distanzierung, ein bisschen Distanz notwendig ist, damit wir unser Engagement erhalten können, das weiß ich. Ja, ich habe lang genug auf einer Psychiatrie gearbeitet. Ich weiß auch, dass man es auf der Onkologie braucht. Ganz eine liebe Kollegin von mir arbeitet seit über 13 Jahren auf der Kinderkrebsstation im AKH. Wenn die das nicht hätte, könnte er dort nicht arbeiten. Aber wenn es nur mehr das gibt, dann sprechen wir von Warnsignalen, die da Richtung Burnout gehen. Das Gegenteil davon ist nämlich wirkliches Interesse an den Bedürfnissen der Patienten, an den Anliegen der Kunden, an den Bedürfnissen der Schüler im pädagogischen Bereich. Nur das ist nicht selbstverständlich über Jahre aufrechtzuerhalten. Aber das ist das, was wir haben wollen. Denken Sie an sich selber mal in den Situationen, wo Sie Kunden sind. Wirkliches Interesse an den Bedürfnissen der Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Denken Sie daran, dass Sie Ihr Kind im Hort betreuen lassen. Oder dass Sie Ihre Mutter, Ihren Vater aufgrund des Alters in einem Pflegeheim betreuen lassen, weil Sie die Arbeit nicht selber machen können, weil Sie berufstätig sind. Das wollen Sie haben, oder? Wirkliches Interesse an den Bedürfnissen Ihres Kindes, Ihrer Mutter, Ihres Vaters, das ist ein Punkt, den spürt man. Den wollen wir aber auch spüren, damit wir unser Kind dort gern hingeben und dann wieder abholen, damit, dass wir wissen, unsere Mutter, unser Vater ist gut aufgekommen. Das ist nicht selbstverständlich über viele Jahre, das kann verloren gehen und da geht auch dann manchmal, so wie wir es halt schon gehört haben, die Würde verloren. Ein Klient hat in einer Familientherapiestunde mal was Interessantes zu mir gesagt. Er hat gesagt, er war 16 Jahre, er hat gesagt, Herr Geierhofer, es ist ganz einfach, es gibt Lehrer und es gibt Menschen. Das Problem war, ich habe genau gewusst, was er meint, aufgrund meiner eigenen schulischen Erfahrungen. Ich habe es aber nicht sagen können, weil seine Eltern sind auch im Raum gesessen und der Vater war Direktor einer Schule und die Mutter Lehrerin. Bei unserem Institut heißt das erschwerte Bedingungen des Aufwachsens. wobei, was Psychotherapeuten als Eltern hast, ist auch nicht ohne. Also, aber Lehrer auch nicht einfach. Jetzt habe ich ihn fragen müssen, das verstehe ich nicht, wie meinen Sie das? Und er hat gesagt, Lehrer, die auch noch Menschen sind, die schauen über den Schüler als Schüler hinaus. Die sehen den Menschen hinter dem Schüler. Das sind die Lehrer, die in der Pause vielleicht einmal einen auf Zeiten nehmen und sagen, Herrst Stefan, letztes Semester hat alles passt und jetzt schon drei nicht genügend, was ist passiert? Wissen Sie, was er gemeint hat? Er hat genau das gemeint. Wirkliches Interesse. Und ich habe es selber erlebt, da geht es manchmal um Worte, wie wir heute schon gehört haben, und manchmal geht es nicht einmal um Worte. In der Schule genauso wie auf der Onkologie. Ob die Schüler das kapieren, was man erzählt, da muss man nicht nachfragen, das sieht man, wenn man Blickkontakt hat, kriegt man das mit. Oder, wenn du ehrlich bist? Also bei mir in Mathe, das hast du mitgekriegt, ja, nach 5 Minuten. In Latein dasselbe, ja. Ich habe gar keine andere Chance gehabt, als Psychologe zu werden. In Humangenetik haben sie uns dann mit lateinischen Vokabeln gequält und Statistik war Wahnsinn. Ja, also, Aber wir haben einen Lehrer gehabt, der hat das mitgekriegt. Ja? Der hat, ich habe so einen Mathelehrer gehabt, der war ein begnadeter Mathematiker, aber ein schlechter Lehrer. Kennen Sie diese Menschen? Ja? Der hat gelebt für die Mathematik. Wenn der einer gekommen ist, du hast sofort gespürt, wie ihm das Herz aufgeht, wenn er angefangen hat zu erzählen, da ist einer gekommen und gesagt, Gleichungen mit zwei Unbekannten. Und der Gott, wir haben alle gespürt. Das Herz geht ihm auf. Dann nach 5 Minuten war diese Tafel voll mit so Symbolen und Zahlen, die mir nichts gesagt haben. Und dann hat er immer löschen müssen. Und während dem Löschen hat er immer so geschaut. Der war ein schlechter Lehrer, aber er war ein sensationeller Mensch. Der hat wirkliches Interesse gehabt, ob wir das kapieren oder nicht. Der hat immer dann so in die Runde geschaut. Meistens hat er dann gesagt, Geierhofer, soll ich es nochmal erklären? Ein paar andere waren auch froh. Also jetzt nicht neu. Das hat er gehabt. Und das spürt man auch. Das spüren sie bei der Blutabnahme oder wenn die Nadel neu gesetzt werden muss während der Chemo. Wenn die einer kommt und sagt, morgen Herr Geierhofer, wie geht's Ihnen heute, wie war die Nacht? Das ist ein bisschen was anderes und da geht's nur darum, dass ich meinen Namen gehört habe. Ich wurde gefragt. Man kann auch ganz anders die Nadel tauschen, habe ich auch erlebt. Ja? Wo man nicht einmal Blickkontakt hat, wo man sich nicht interessiert, wie wer heißt und sich auch nicht interessiert, wie die Nacht war. Das ist, wo das da ein bisschen umgeht. Der dritte Faktor, reduzierte Leistungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit, beschreibt diesen dritten Faktor, den wir bei Burnout kennen. Das ist der Verlust der Leistungsfähigkeit, subjektiv und objektiv, aber auch der Verlust der Sinnhaftigkeit. Erinnern Sie sich an die Ärztin, die ich zitiert habe? Ich bin mir nicht sicher, ob ich zur Heilung der Patienten bei mir auf der Station überhaupt noch etwas beitrage. Das ist der dritte Faktor. Wo man beginnt zu zweifeln, ob das, was man da macht, tagtäglich oder in der Nacht, ob das überhaupt noch was bringt. Das ist der Verlust der Sinnhaftigkeit. Wenn man beginnt zu zweifeln an dem, was man aber da täglich tut. Das Gegenteil auf der Jobengagementseite ist eben Leistungsfähigkeit, Sinn und Selbstwirksamkeit. Das ist bitte nicht der Größenwahn, ohne mich geht gar nichts. Nein, das ist eine realistische Einschätzung. Ich bin zwar nur ein kleines Rädchen in diesem Spital, aber mit dem, was ich tue, trage ich dazu bei, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, erreichen. Und das kannst haben, wenn du Ärztin bist, das kannst haben, wenn du Pfleger bist, das kannst haben, wenn du Reinigungskraft auf der Onkologie bist. Völlig egal. Du kannst das überall haben, du kannst das aber auch überall verlieren. Je mehr da drüben, desto Burnout, je mehr da herüben, desto Jobengagement. Da gibt es übrigens interessant, da gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Insgesamt nämlich nicht. Und zwar nicht nur im Gesundheitsbereich, sondern in allen Bereichen. Wo haben Frauen höhere Werte? Was glauben Sie? Höher heißt mehr Richtung Burnout. Tipps? Wo haben Frauen höhere Werte bei den drei Faktoren? Erschöpfung? Ja, Erschöpfung ist richtig. Wo gleichen die Männer aus? Okay, Sie kennen sie aus. Jetzt habe ich von den Männern nichts gehört. Sind zwängt da, gell? Schlecht gegendert. Wollen Sie noch eine interessante Statistik hören? Wir vergleichen die Normdaten, die wir weltweit erheben, kann man mit einem Fragebogen ermessen, die drei Faktoren. Und da gibt es ein paar Kollegen, die vergleichen diese Daten weltweit. Und ich darf Ihnen nicht ganz ohne Stolz berichten, Österreich ist in einem der drei Faktoren weltweit Spitzenreiter. Welcher Faktor ist es? Na okay, geht also. Das war jetzt schnell. Aber es ist so, wir haben weltweit den höchsten Zynismuswert. Ist auch was, oder? Skifahren und Zynismus. Ganz kurz haben wir geglaubt, Fußball. War kurz, ganz kurz, aber war kurz. Tennis könnte was werden wieder. Tennis, da ist ein Aufbruch. Ja. Sind wir doch wieder eine Tennis, aber es ist letztendlich Zynismus und Skifahren. Wobei wir haben jetzt für Österreich genug Daten zur Verfügung, um die Bundesländer getrennt voneinander zu analysieren. Haben Sie ein bisschen eine Idee, was ich vermute? Die Wiener hauen uns das zusammen, ja. Ist wer aus Wien? Hand hoch. Okay. Genau, wir sind total anders. Und ich kann das noch unterstreichen. Der Zynismus in Wien, das ist nicht Burnout. Das ist Kultur. Das ist Weltkulturerbe und wird von der UNESCO geschützt. Es ist so. Habe ich recht oder nicht? Schon, gell? Ja. Wenn sie in Wien nicht so drauf waren, war das wirklich, Wien war das, das war nicht Wien, oder? Dass in Wien alles Arsch ist, ist in Ordnung. Das ist jetzt, ein Klient aus Kaisermühner, der war allerdings schon depressiv. Aber er hat in einer Stunde einmal zu mir gesagt, Herr Geierhofer, schauen Sie, nur weil es Arsch ist, heißt noch lange nicht, dass es nicht Ärger werden kann. Weil man dachte, das ist Wien. Ja, das ist, besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Das ist bitte nicht Burnout, das ist Kultur. Okay? Muss auch so sein, man kann sonst in Wien nicht leicht leben. Das wissen alle, die aus den Bundesländern nach Wien ziehen. Da gibt es ein Integrationsprogramm. Das hat nicht der Kurz erfunden, das hat es vorher auch schon gegeben. Ist wer, Hand hoch, ist wer aus den Bundesländern nach Wien gezogen? Wissen Sie, wovon ich gerade rede? Okay. Man passt sich auch, gell? Ja, am Anfang bist du noch fröhlich. Ich habe letztes Mal im Seminar, wo eine Kollegin dir gesagt, ich war nicht nur fröhlich, ich habe die Leute gegrüßt auf der Straße. Ja, aber die war's hören wir gar, ja? Die ist wirklich gekommen und hat immer guten Morgen in der U-Bahn, ja? Allerdings nur 3 Tage. Dann hat das Integrationsprogramm begonnen. Nach 2 Jahren war die genauso drauf, wie wir in Wien sind. Muss man aber auch, sonst kann man dort nicht überleben, gell? Selbstschutz, ja. Weil wenn sie in Wien jetzt, wenn sie sich treffen und sagen, servus, wie geht's da? Das Optimum, das man hören wird, ist, joe, man lebt, so wie die anderen wollen, oder? Besser wird's nicht. Besser wird's nicht. Stimmt, gell? Ist jetzt, und es ist nicht Burnout, das ist einfach, das ist Kultur. Wenn sie in Wien sagen, das, mir geht's total gut, ich bin sehr glücklich, die Arbeit macht mir auch Spaß. Entweder sie fragen dich, wo bist du her, ja? Mir hat einmal einer gesagt, ihm haben sie gefragt, was nimmst du? Das will ich auch. Das will ich auch, ja genau. Aber man passt sich an und man wird dann schon auch so, wie die Wiener sind. Ist Überlebensstrategie. So. Der Verlust der Hoffnung, der Verlust des Interesses, die beginnenden Zweifel, ob das, was man tut, Sinn macht und die Erschöpfung passieren selten auf einmal, sondern passieren häufig in den Spitälern vor allem Schritt für Schritt für Schritt. Und wir wissen, welche Faktoren dafür verantwortlich sind. Wir schauen es uns jetzt miteinander an und diejenigen, die am Nachmittag im Workshop sind, die schreiben bitte heimlich, also jetzt anonym, die mit, wo sie sich kurz wiederfinden. Ja? Das ist jetzt schwierig, wenn noch, also wie geht das jetzt? Sie machen das schon, ja? Also schreiben sie einfach alle mit, dann fällt es nicht auf. Also ich weiß jetzt nicht, wie sie das lösen, aber sie werden es hinkriegen. Wir tragen selber etwas zum Verlust unseres Engagements, unserer Motivation, unserer Hoffnung bei. Wir wissen, dass es häufig einen zusätzlichen Belastungsfaktor gibt im privaten Bereich. Partner und Familie tragen zu Burnout bei. Wir wissen, dass der Job maßgeblich verantwortlich ist für den Verlust des Engagements. Die Faktoren kennen Sie auch. Und die Gesellschaft trägt auch noch etwas dazu bei. Und ich traue mich sagen, sonst bin ich mit dem Wort sehr vorsichtig, es ist nie ein Faktor, der Menschen ins Burnout treibt. Es ist immer die Kombination aus Faktoren in diesen 4 Bereichen. Es ist wirklich nie eins, es ist immer das Zusammenspiel von Faktoren. Das ist der Grund, warum ich das einmal in einem Artikel als Trichter dargestellt habe. Kann man das erkennen, dass das ein Trichter ist? Jetzt, wo ich es gesagt habe, gell? Ja, weil letztes Mal hat einer gesagt, das schaut aus wie ein Sektglas. Kann man auch, gell? Sektglas? Wenn ich Sektglas sage, sieht man Sektglas, oder? Ich habe gleich gewusst, wie sie Burnout-Prävention betreibt. Es ist ein Trichter. Trichter deshalb, weil wir in der klinischen Arbeit die Erfahrung gemacht haben, da wirken Faktoren so zusammen, dass scheinbar keinen anderen Ausweg gibt als da hinunter. Und das betrifft uns genauso wie alle anderen Menschen in allen anderen Berufen auch. Was tragen wir selber zum Verlust des Engagements bei? Was tragen wir selber auf bei, um auszubrennen? Wir machen es interaktiv, rufen Sie es einfach möglichst laut heraus. Was haben Sie schon ausprobiert? Möglichst hohe Ansprüche an sich selber tragen zu Burnout bei. Wie geht das? Ja, Perfektionismus ist noch besser. Ja, erwarten Sie von sich möglichst viel. Sie werden öfter enttäuscht sein von sich, wenn Sie viel erwarten. Haben wir heute schon eine Grafik gehabt. Ja? Erwartung, Realität. Je weiter das auseinanderklafft, desto Enttäuschung. Was noch? Perfektionismus trägt zu Burnout. Es ist nie gut genug. Sie sind klinische Psychologin. Es geht darum, alle zu heilen. Machen Sie bitte keine Pausen. Da kann man was weiterbringen. Da unterstützt Sie das Spital eh, oder? Ja. Machen Sie keine Pausen, arbeiten Sie durch. Kleine Pausen, gestrichen. Mittagspause, gestrichen. Was noch? Nämlich? Ja, 10 Jahre Burnout-Forschung, ich muss den Punkt kurz erwähnen, weil er stimmt. 10 Jahre Burnout-Forschung haben es versucht herauszufinden, wie schaut die Burnout-Persönlichkeit aus. Das Ergebnis nach 10 Jahren war, es gibt sie nicht. Es kann wirklich jeder jeden treffen, ganz egal, wie die Persönlichkeit ausschaut. Der einzige Faktor, der mit Burnout korreliert, ist Neurotizismus. Also geringer Selbstwert, wenn man sich selber nicht mag, wenn man meint, man ist nicht liebenswert, nicht lebend. Dann, ja, eher Burnout. Nur, das Problem ist, Neurotizismus war kein interessantes Ergebnis, weil Neurotizismus korreliert mit jedem Scheiß. Entschuldigung, mit jeder Diagnose. Ja, also, wissen Sie, wie ich meine? Wenn Sie sich nicht mögen, hohe Neurotizismuswerte, dann haben Sie das ICD, steht Ihnen offen. Das korreliert mit Bulimie, mit Magersucht, mit Zwängen, mit Ängsten, mit Depression, mit Suchterkrankungen, mit Psychosomatik, mit allem. Ja? Auch mit Burnout. Ja, drum, aber das Ergebnis war nicht sehr interessant, weil, wie gesagt, was noch? Kapseln Sie sich ab, isolieren Sie sich. Vor allem von Kollegen, Freunde, Familie. Und den Punkt führe ich auch kurz aus. Warum? Er passiert häufig. Menschen im psychosozialen und im Gesundheitsbereich arbeiten tagtäglich und auch in der Nacht mit Menschen. Was willst du am Abend nicht mehr sehen? Menschen. Das ist jetzt relativ schnell gekommen. Sozialer Rückzug ist ein Warnsignal für Burnout. Ich muss das kurz in Erinnerung rufen. Nur, was passiert, wenn wir uns von Freunden, Familie beginnen zurückzuziehen? Überbleiben dann die Patienten. Vorsicht, ja. Aber es ist ein natürlicher Prozess, den wir alle gut kennen. Ich kenne das auch, ja. Ich arbeite auch nur mit Menschen. Was ich am Freitag am Abend nicht mehr sehen will, sind auch oft Menschen, ja. Nach dem Studium habe ich in der Krebshilfe in der Beratungsstelle ein Praktikum gemacht und hoch engagiert, gleich nach dem Studium. War aber ein sehr anstrengender Job. Und dann bin ich am Freitag einmal in der Schnellbahn gefahren. Die geht sich aus, die Geschichte. Fahre ich in der Schnellbahn nach Hause und weil ich Extrembergsteiger damals war, habe ich so eine Bergsteigerzeitschrift gelesen und war so eine Geschichte über Lawinenhundeausbildung drin. Und ich komme heim und meine Frau sagt, na gut, das Boot ist, die Nachbarn haben eine kleine Party, kommen ein paar Leute. Und ich, was Leute? Und dann, Sie kennen das auch, ja? Nein, jetzt nicht eine Party. Boah, das ist das Letzte, was ich jetzt brauche. Ich habe mich dann Gott sei Dank von meiner Frau überreden lassen, weil meistens sind sie dann eben noch in einer Gaude, oder? Wenn wir jetzt ehrlich sind. Es ist nur die Überwindung oft. Es ist wie beim Laufen. Nachher fühlt sich's gut an, nur jetzt raus. Wir gehen dorthin. Und das Problem, das Sie auch kennen, ist, kennen Sie das Partyproblem, wenn man nach einem Beruf gefragt wird? Ja. Kennen Sie das auch? Ja. Psychologe und Familientherapeut ist ganz schlecht auf einer Party. Da fällt an jeden was ein dazu, ja. Es ist schlecht. Also ich habe das damals noch nicht gewusst, nach dem Studium, dass man da lügen muss, wenn man gefragt wird, was machen Sie beruflich, ja. Habe ich nicht gewusst, ich war immer so ehrlich gesagt, ich bin Psychologe und Familientherapeut. Das ist interessant, folgendes, meine Schwiegermutter, ja, die hat voll. Sie kennen das Problem?
Ja. Ich kann ein Gespräch aber
schnell beenden dadurch. Ja, kann man auch. Aber ich war ja sehr empathisch, ich war ja Psychologe, ja. Eine Freundin von uns ist Hautärztin, die hat gesagt, sie hat dasselbe Problem. Wenn sie sagt, sie ist Hautärztin auf einer Party, kommen wirklich Leute und sagen, okay, kann ich Ihnen das kurz sagen, ich habe da so einen auch. Wirklich, ungeniert, ja, die Leute sind ein Wahnsinn, ja. Ich habe das damals noch nicht gewusst. Ein Freund hat mir später gesagt, wenn du Ruhe haben willst auf einer Party, muss man sagen, ich bin Versicherungsmakler. Also heißer Tipp für Sie, wenn Sie auf eine Party gehen wollen, aber Sie wollen nicht angeredet werden wegen einem Job. Versicherungsmakler ist angeblich ganz super, da hast du den ganzen Abend der Ruhe. Das redet sich herum, redet keiner mehr mit Ihnen. Können Sie den ganzen Abend... Ich habe das damals nicht gewusst und erkennen Sie die Situation, wo das Unterbewusste schneller ist als man selber? Kennen Sie das auch? Das ist mir damals so passiert. Da ist eine Frau aus Norddeutschland auf mich zugekommen. Da ist zuerst gefragt worden wegen Norddeutschland. Ja? Es ist bitte nicht richtig. Norddeutsche Menschen haben auch einen Humor. Er ist anders. Ja? Es ist anders. Ja? Das ist auch Humor. Und die ist gekommen und hat gesagt, Herr Geio, und was machen Sie beruflich? Und ich habe instinktiv gespürt, jetzt darf ich nicht sagen, dass ich Psychologe bin und Familientherapeut, aber mir ist nichts eingefallen so schnell. Und dann hat mein Unterbewusstes schneller als ich gesagt, ich bin Lawinenhunde-Ausbilder. Das war noch angespeichert von der Schnellbahn, ja. Und die war total begeistert. Ja. Die hat gesagt, nee, das ist aber interessant, arbeiten Sie also mit diesen Schäferhunden. Und ich hab gesagt, ja, wir haben auch Pudeln. Und das Schöne an Menschen aus Norddeutschland ist, eben die haben so einen anderen Humor. Die erkennen diese Nuancen nicht, die wir im Ton haben. Wissen Sie, was ich meine? Ja? Bei uns, wenn du sagst, wir haben auch Pudeln, weiß ja jeder ein Schmäh, gell? Die Kolleginnen aus Norddeutschland haben diese Antennen nicht für diese Tonnuancen. Die glauben das, ja? Die nehmen alles ernst. Die ja. Ich sage, das wusste ich gar nicht, dass sie auch mit Pudel arbeiten. Das ist aber interessant. Da habe ich gesagt, ja, die Pudel sind im Neuschnee schneller als die Schäferhunde. Das Problem mit den Pudel ist, du findest das oft nicht so leicht. Ganz weiß, ne? Macht Sinn. Die wollte dann, da habe ich aber schon Schuldgefühle gehabt, das müssen Sie mal glauben. Die wollte dann von mir wissen, das war dann, schwierig zu erzählen, das war der Höhepunkt des Abends. Die wollte von mir wissen, ob die Pudel auch Fasseln um haben. Und ich habe mir dann gedacht, na, boah, was habe ich jetzt angestellt? Die fährt dann heim nach Hannover und erzählt den Leuten, die Österreicher quälen die Pudeln mit. Aber wenn du mal so eine in der Geschichte so weit drin bist, du kommst ja nicht mehr raus. Ja, ich kann es jetzt nicht sagen, tut mir leid, ich habe sie verarscht. Also es geht nicht. Dann habe ich gesagt, um rauszukommen, habe ich gesagt, ich hole mir jetzt was für ein Buffet. Der Verlust des Humors ist ein Anzeichen für Burnout. Ja, und das kennen Sie. Wir haben es heute schon gehört, Humor auch auf der Station kann Burnout verhindern und besonders auch dieser Galgenhumor. Wissen Sie, was ich meine, wenn ich Galgenhumor sage? Man lacht über was nicht lustig ist, nämlich die Arbeitsbedingungen. Nur, wenn man miteinander drüber lacht, was passiert? Es wird leichter. Aber Vorsicht, wenn Sie bemerken, dass eine Kollegin auf einmal nicht mehr mitlachen kann, wenn der Schmäh beginnt zu rennen in der Teamsitzung, da passiert was. Schauen Sie dort hin als verantwortungsbewusste Kollegin und vor allem, wenn Sie dort als Vorgesetzte sind. Der Verlust des Humors ist ein Anzeichen, dass das vom Jobengagement darüber rutscht Richtung Burnout. Es ist nur verständlich, weil für die Claudia ist es auf einmal nicht mehr lustig. Die kann nicht mehr mitlachen, die muss aussehen, wenn wir den Schmäh auspacken. Oder sie zieht sich zurück. Rückzug, Vorsicht, sozialer Rückzug, auch ein Warnsignal, auch ein Signal in Richtung Burnout. Ziehen Sie sich nicht zurück, schon gar nicht von den Leuten, wo wir Energie kriegen. Unsere Freunde, die Familie, das sind die Leute, die wir lieben, mit denen unser Gaudi ist, oder? Also, nicht alle, aber... Aber die meisten schon. Wenn wir uns beginnen, von denen zurückzuziehen, bleiben über Patienten. Das ist aber das, wo du am Geben bist. Man kriegt schon noch was, aber meistens ist man am Geben. Haben wir heute auch schon gehört. Was gehört dann noch eine? Hohe Ansprüche an sich, aber auch an andere. Erwarten Sie von den anderen bitte genauso viel wie von sich selber. Sie werden öfter enttäuscht sein. Zweitens, was kann man immer machen, wenn man sich von anderen genauso viel erwartet wie von sich selber? Was? Genau, das mit den Fehlern wird schwierig. Und Fehlerkultur ist in vielen Spitälern eher ein spannendes Thema. Was kannst du als Vorgesetzte nicht mehr machen, wenn du hohe Ansprüche an dich und auch an andere hast? Kannst nicht mehr delegieren. Warum nicht? Genau, du musst das selber machen. Weil wenn es denen gibt, muss es nachher eh nochmal machen, dann mach ich es lieber gleich selber. Kennt das wer? Hand hoch. Ja. Es gibt eine abgeschwächte Form, kann ich auch wortwörtlich zitieren, bis ich denen das erklärt habe, habe ich es gemacht auch. Wer kennt das? Hand hoch. Okay. Das hat im Burgenland übrigens einen Namen, dieses Syndrom. Ich habe es auch nicht gewusst. Ist wer aus dem Burgenland? Wie heißt das bei euch? Ne? Ich habe es auch nicht gewusst, ja. Kellermeister-Syndrom. Das ist, wenn man das Gefühl hat, man ist vor lauter Flaschen umgeben. Schönes Wort, oder? Ist eine schöne, bildhafte Beschreibung. Kellermeister-Syndrom, hohe Ansprüche an mich, aber auch an andere. Du kannst nichts mehr delegieren, du musst alles selber machen, weil bevor ich es denen, mache ich es lieber selber, weil dann passt es wenigstens. Weil wenn ich es denen gebe, muss ich es nachher noch einmal machen. Bewerten Sie sich bitte über die Leistung am Arbeitsplatz. Das trägt zu Burnout und zum Verlust des Interesses, des Engagements und der Energie bei. Definieren Sie sich über das, was Sie im Job leisten, nicht über irgendwas anderes, was Sie gut kennen. Irgendein Hobby oder sowas, ja? Wissen Sie, was ich meine? Sie machen einen super Liebdauer, das bringt uns nicht weiter, oder? Sie spielt Schlagzeug in einer Rockband, das bringt uns auch nichts, oder? Definieren Sie sich über die Leistung am Arbeitsplatz. Das ist kein Problem, solange die Leistung passt, aber wenn es bräselt, bräselt gleich alles. Die ganze Person. Partner und Familie tragen zu Burnout bei, was wissen Sie? Jetzt müssen Sie nur vorsichtig sein, wenn Ihr Frau, Ihr Mann im Inner sitzt, sonst ist es wurscht. Was gehört da rein?
Wenn die Frau alles im Haushalt
macht. Das trägt zum Burnout von Männern bei, oder was? Ich finde auch, ja, dass man nichts mehr tun kann. Die nimmt dann alles weg, das haben sie gemeint. Okay. Das war jetzt zynisch. Wobei, können wir über das Kellermeister-Syndrom auch zu Hause kurz reden? Ja, weil man kann hohe Ansprüche, kann man zu Hause auch weiter ausleben, ja. Sie wissen, was ich meine? Manche, ja. Nur weil sie berufstätig sind, heißt nicht, dass es zu Hause ausschaut. Ja, das muss passen. Und wenn Gäste kommen, bitte dreigängig das Menü. Nicht einfach so über Pizza machen und so, nein, nein, nein. Hohe Ansprüche auch zu Hause, ja. Ich habe eine Klientin gehabt, die hat wirklich einen Schock gehabt, wie sie erfahren hat, dass die Kinder in der Schule, das war noch im Kindergarten, mit der Jause dealen. Haben Sie gewusst, dass die Kinder dealen mit Jause? Ja. Die hat das nicht gewusst und die hat total, seit Jahren war die hochbemüht, ihr Kind gesund zu ernähren, auch wenn es nicht dabei ist. Ja. Das Brot selber gebacken, Radieschen aus dem eigenen Biogarten, das ist ein Radieschenbrot, ja. Dann hat sie erfahren, dass der das Radieschenbrot gegen die Milchschnitte tauscht. Die war wirklich gekränkt und erschüttert, wie sie erfahren hat, dass die... Nur, er ist das Radieschenbrot schon zum Hals rausgehängt, der war froh über die Milchschnitte, der andere hat sich gefreut über das Radieschenbrot. Hohe Ansprüche auch zu Hause. Im letzten Seminar hat sie eine Teilnehmerin geoutet und gesagt, sie geht vor der Putzfrau putzen. Damit es nicht ausschaut. Nein, also es... Dann hat einer gesagt, Herr Geierhofer, ich gehe nachher. Nachputzen. Ja? Hohe Ansprüche. Aber auch wenn sich der Partner um nichts schert, ne? dann hat zu Hause auch noch alle Verantwortung. Was noch? Partner, Familie?
Arbeitsplatzsorgen des Partners.
Ja, der Partner verliert den Arbeitsplatz oder droht den Arbeitsplatz zu verlieren. Auf einmal hast du mehr Last. Ja? Pubertät, also nicht die eigene, die der Kinder. Ja.
Alkohol.
Wie jetzt?
Vom Partner.
Ach so, okay. Alkohol- und Suchterkrankungen der Partner oder auch der pubertierenden Jugendlichen sind eine riesige Zusatzbelastung. Pflege. 52% aller Klienten bei unserem Institut mit der Diagnose Burnout haben zu Hause einen Pflegefall. 52% hat uns selber ein bisschen überrascht. Da haben wir aber mit hineingenommen Familien, wo ein Kind nach einem Unfall behindert ist und pflegebedürftig ist, wo die Eltern aufgrund des Alters, wir haben auch mit hineingenommen, wenn ein Kind eine chronische Erkrankung hat, wie zum Beispiel eine Suchterkrankung oder auch Krebs. Ja, wenn der Partner Krebs hat, vor allem diese Situationen, wo es so über Jahre nicht weißt, wie es weitergeht. 52% haben diesen zusätzlichen Belastungsfaktor. Und jetzt stellen Sie sich das kurz in der Psychoonkologie vor, wo du den ganzen Tag pflegend, ja, und dann kommst heim. Und das ist Burnout. Ja, ich habe ein paar Klientinnen gehabt, Krankenschwester im AKH, die habe ich schon erzählt, ganzen Tag Pflege und dann hat es zu Hause eine pflegebedürftige Mutter gehabt. Sie, die einzige Tochter, hohe Verantwortung, hohes Pflichtgefühl und da geht es nicht um irgendwen, da geht es um deine Mama. Ja, das sind klassische Burnout-Situationen. Kindergärtnerin, alleinerziehende Mutter von 3 Kindern, ja, die macht einfach, wenn es heimkommt, dort weiter, wo es eh den ganzen Tag war. Ehrenamtliche Tätigkeiten in der Freizeit können Burnout verhindern, können auch dazu beitragen, weil wir häufig mehr machen von dem, was wir eh schon machen. Vorsicht, ja, ehrenamtliches Engagement ist super, kann Burnout verhindern, kann aber auch mehr vom selben sein und dann dazu beitragen. Hausbau, mag wer erzählen, wie das zu Burnout beiträgt? Na? Korreliert mit Schulden. Und wenn die Bank das mit hohen Zinsen monatlich zurückhaben will, hast du diese Option mit der Kündigung nicht mehr so leicht. Ja? Das ist mir ein bisschen angegangen heute beim ersten Vortrag, die Wahlmöglichkeit. Ja, auch wir haben nicht immer die Wahlmöglichkeit. Du bist eine alleinerziehende Mutter aus 3 Kindern und hast Schulden. Du kannst nicht kündigen. Also, wie groß ist die Autonomie? Also realistischerweise, du kannst schon kündigen, aber Moment, ja, wie leicht ist es wirklich? Wie viele Jobs gibt es? Sex trägt zu Burnout bei. Welcher Sex trägt zu Burnout bei? Ganz kurz. Keiner. Okay. Ich meine, da kann man was machen. Wollen Sie uns kurz die Telefonnummer bekannt geben? Ich schreibe es am Flipchart. Paratenabor, ne? Keiner? Okay. Andere Vorschläge? Jo. Was? Sie kennen sich aus? Wollen Sie uns erzählen? der Partner. Ah, so. So ist es. Affären. Ja. Ich kann es auch nicht aus eigener Erfahrung berichten. Sie auch nur vom Hören sagen, nehme ich an. Ja. Angeblich ist es am Anfang eine Gaude, dann wird es oft eine Zusatzbelastung. Falls Sie was vorhaben zur Burnout-Prävention, kann ich davon abraten. Freizeitstress. Weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe Klienten, mache ich so eine Übung, da schlagen wir den Kalender auf und da sind Klienten dabei, die aber eh schon ein massives, die haben schon einen Nervenzusammenbruch gehabt, der sie auf die Klinik gebracht hat. Ja, massives Burnout. Und dann schauen wir uns den Kalender an und dann gestehen die ein, dass die Wochenenden genauso verplant waren und manchmal mehr verplant sind als die Wochentage. In der Pension oft auch. Was sie alles ausgeben muss, was sie unter der Woche nicht ausgegangen ist. Da hast du am Samstag, Sonntag mehr Termine als unter der Woche. Vorsicht, auch der Freizeitstress, den wir unseren Kindern antun, ist nicht gesund. Mittelschichtsphänomen derzeit, wir müssen ihnen alles bieten. Keine gute Idee, kann ich Ihnen als Familientherapeut raten. Die verlieren die Idee, was mache ich, wenn man so fad ist, dass ich mir selber was überlegen muss. Der Job trägt zu Burnout bei, ganz schnell. Ja, wie genau? Überforderung genauso wie Unterforderung, beides. Ja, Personalmangel, Ressourcen kürzen, Anforderungen aufschrauben. Was noch? Konflikte am Arbeitsplatz tragen besonders zu Burnout bei, wenn du zu Hause 2 pubertierende Jugendliche hast. Kommst heim, dasselbe wieder. zu wenig Vorgaben, aber auch das Gegenteil, zu viele Vorgaben. Ich muss das erwähnen, weil wir es im Gesundheitsbereich mittlerweile auch oft finden, dass alles reglementiert ist. Das brennt Leute aus, die ein Hirn haben und die wissen, um was es geht. Fehlende Anerkennung und Wertschätzung. Höchstleistung ist selbstverständlich, über das brauchen wir nicht reden. Eine Oberärztin aus einem niederösterreichischen Spital hat zu mir gesagt, Herr Geierhofer, nichts gesagt, das glaubt nur. Nichts geschimpft, das glaubt nur, wie auch schon gehört. Ja. Schichtdienste, wobei, muss nicht, ja, da gibt es interessante Studien auch aus Österreich, muss nicht, ja, weil die Erwartungen meistens schon in der Richtung gehen. Was noch? Bitte? Unklare Strukturen, unklare Verantwortlichkeiten, wo man nicht weiß, für was bin ich jetzt, für was aber auch nimmer. Fällt Ihnen noch was ein? Wenn es unfair ist, sehr gut. Wenn Bezahlung nicht fair ist. Wenn aber auch Ressourcen nicht fair verteilt werden, Freihandelwirtschaft. Dann Neid, das führt meistens dann zu Konflikten, dann bricht die Arbeitsgemeinschaft und dann hast du das Gegenteil von dem, was wir da aus Linz gesehen haben. Ja, dann sitzt du nicht mehr beieinander, sondern gehst nur mehr in den Sozialraum, wenn irgendwelche anderen nicht drinnen sind. Wertekonflikte, und die haben wir in zunehmendem Ausmaß leider auch im psychosozialen und im Gesundheitsbereich. Das betrifft Firmen oder Institutionen und auch Spitäler, die nach außen etwas präsentieren, am Leitbild. Aber innen wird es nicht gelebt. Das zerreißt die Leute, weil sie das Gefühl haben, super, so viel Geld haben sie ausgegeben für die Broschüre und für das Leitbild, aber gelebt wird es nicht, sondern manchmal das Gegenteil. Die Gesellschaft trägt zu Burnout bei, was wissen Sie, um es abzuschließen, was gehört da rechts unten rein? Leistungsdruck, perfekt. Wissen Sie, dass jedes Falten out sind? Alt werden ist übrigens auch total out. Jung, dynamisch und faltenfrei bis hintausse. Na, ich sag's nur, falls Sie es noch nicht wissen. Was noch? Die Geschwindigkeit. Wer von uns war dabei, als wir Briefe geschrieben haben? Hand hoch. Kollegin schaut mir an, Briefe. Die meisten von uns waren dabei. Können Sie sich erinnern, wie lange das damals gedauert hat, bis die Leute aus Innsbruck eine Antwort hatten auf ihren Brief? Wie lange hat es gedauert? Eine Woche? Minimum, ja. Eine Woche. Zwei Wochen ist möglich gewesen, aber eine Woche war klar, ja. Hat sich damals wer aufgeregt? Nein, es hat so lange gedauert. Heutzutage, wenn du auf eine E-Mail in 48 Stunden nicht antwortest, kriegst du eine E-Mail, hast du mein E-Mail nicht gekriegt. Ja, ich weiß. Es sind immer wieder Leute, die lachen mich aus, wenn ich 48 Stunden sage. Ja? Aber Entschuldigung. Entschuldigung, wir haben Briefe geschrieben. Ich rede nicht von unseren Großeltern. Wir haben Briefe geschrieben auf Geräten, die hießen Schreibmaschine. Schreibmaschine? Schreibmaschine? Okay. Nein, sie schaut mich so, Schreibmaschine. Probieren wir noch was? Frau Kollegin, Vierteltelefon. Nein, das war jetzt nicht, das mit der Wählscheibe, das wird meistens korreliert. Die mit der Wählscheibe waren oft ein Vierteltelefon. Vierteltelefon, wer kann sich erinnern? Ja, da warst du nicht einmal immer erreichbar. Ich kenne Leute, die würden sich wieder eins wünschen. Aber es gibt's nicht mehr. Ja, ich war jetzt bei T-Mobile, habe ich gefragt, ob es noch gibt. Gibt's nicht mehr. War eine junge Verkäuferin da und mir war fad, habe ich gesagt, ich hätte gerne ein Vierteltelefon. Die hat gesagt, wie bitte? Na, ein Vierteltelefon. Ja. Aber das wollte sie nicht machen, weil aus Scham, glaube ich, hat sie gesagt, wir haben jetzt aber das neue iPhone. Habe ich gesagt, gibt es das auch als Vierteltelefon? Gibt es nicht mehr. Die moderne Technik ermöglicht uns immer und überall zu arbeiten. Arbeit und Freizeit gehen so ineinander über. Es ist nicht mehr so wie früher. Früher bist du rausgegangen aus der Klinik und zu Hause hast du wirklich das Vierteltelefon gehabt. Diensthandy hat es nicht gegeben, Dienstlaptop auch nicht. Du hast da als Psychologin die Arbeit schon mit nach Hause nehmen können, aber es war gar nicht so leicht, sie dort fertig zu machen. Aber heutzutage kriegst du so ein tolles Gerät, hast Dienstlaptop zur Verfügung gestellt, damit du die Befunde, wenn die Kinder im Bett sind, fertig machen kannst. Und wir sind immer und überall erreichbar, auch außerhalb der Dienstzeit. Nur so kommen diese Telefonate zustande, wo Leute vor den Cheops-Pyramiden stehen und in Wirklichkeit mit der Firma reden. Oder letztes Mal bin ich mit einem gesessen in Schladming am Sessellift, der hat auch mit der Firma geredet. Der war aber gerade auf Urlaub mit seinem Kind. Der wollte Skifahren mit dem Papa und nicht im Schnee stehen und warten. Weil Leistungsdruck, ja? Und da sind wir bei dem Trichtermodell und bei dem, was ich gesagt habe, es ist nie ein Faktor. Ja, man kann das Handy auch dran. Also wir spielen auch mit. Aber die Firma hat uns auch eine Erwartungserhaltung mitgeliefert. Du kriegst ja das Handy nicht, weil du zu leiwand bist. Sondern mit der Erwartung, ich hätte schon gern, dass du es eingeschalten hast, damit wir dich in wichtigen Situationen erreichen können. Darum lassen wir es manchmal eingeschalten, darum heben wir auch ab, obwohl wir gerade in der Sandkiste mit unserem Kind sitzen. Diese vier Bereiche sind nicht nur die Ursachenbereiche für das, was wir Burnout nennen, und sind dafür verantwortlich, dass wir in unserem Job als Helferinnen und Helfer unser Interesse verlieren. Aber manchmal auch die Hoffnung, dass wir beginnen zu zweifeln, ob das, was wir tun, überhaupt noch einen Sinn macht, dass wir die Energie verlieren, Schritt für Schritt. Die vier Bereiche sind aber auch die Bereiche, in denen die Prävention von Burnout ansetzt. Genau die vier Bereiche sind die, wo man auch etwas tun kann, um das Engagement zu erhalten. Wir können selber was tun, damit wir nicht ausbrennen, sondern über Jahre hinweg engagiert arbeiten. Partner und Familie sind auch eine Ressource, wo man Energie kriegen kann. Der Job, wir haben Firmen und da ist auch ein Spital darunter in Österreich, wo wir kein Burnout gefunden haben, sondern hohes Jobengagement. Hohe Arbeitszufriedenheit, keine Fluktuation, kaum Krankenstände. Die Leute haben dort gern gearbeitet, lang gearbeitet und auch viel gearbeitet. Zu viel. Aber Burnout haben wir nicht gefunden, sondern hohes Jobengagement. Und ich darf Ihnen heute auch erzählen, wie diese Firmen ausschauen und auch wie dieses Spital ausschaut. Sie werden es verstehen, warum die Leute dort nicht weggehen wollen, sondern seit Jahrzehnten mit hohem Engagement arbeiten. Aber sie erzählen Ihnen nicht jetzt, sondern im Workshop am Nachmittag. Herzlichen Dank.
Herr Magister Weierhofer, das war jetzt wirklich ausgezeichnete Werbung für Ihren Workshop. Dieser interaktive Vortrag, exzellent. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht zu diskutieren. Sie haben so viel interagiert mit uns. Ja. Danke vielmals noch für diese tolle Präsentation. Ich wünsche Ihnen allen jetzt eine erholsame Mittagspause. Für die, die in den Workshops arbeiten, Nachmittag interessante Workshops. Und allen, die jetzt schon den Heimweg danach antreten, alles Gute. Und ich darf jetzt kurz vielleicht dich, Erika, noch mal bitten, ja, ein paar Worte.
Zum Ablauf jetzt, also es gibt jetzt auf der Terrasse des Restaurants ein gemeinsames Mittagessen noch und die Workshops finden dann hier statt. Es wird inzwischen in der Mittagspause umgebaut und Sie finden dann überall einen Zettel, wo die jeweiligen Workshops stattfinden. Ich danke Ihnen vielmals fürs Kommen, schließe somit offiziell unseren Jahreskongress ab und wünsche Ihnen noch angenehme Stunden hier im Haus und dann eine gute Heimfahrt. Danke.